Genau, ich wollte euch jetzt im zweiten Porträt gerne Katharina Zell vorstellen. Sie ist auch, finde ich, eine sehr spannende Person, die besonders durch ihr Leben viel zum Ausdruck bringt, was man in dieser Zeit lernen kann. Geboren wurde sie, da ist man sich auch nicht ganz einig, 1497 oder 98 als Katharina Schütz. Benannt wohl nach Katharina da Siena, das ist eine italienische Heilige. Bilder ist man bei sich bei ihr noch unsicherer, als man das bei Elisabeth war. Ob das wird ihr immer wieder zugeordnet, aber man weiß es nicht ganz genau. Geboren wurde sie in der freien Reichsstadt Straßburg. Und das erwähne ich, weil das besonders wichtig war, weil eine freie Reichsstadt, wo man hier nur so ein bisschen was von erkennen kann, viel öffnet, viel erlaubt. Es war eine Handelsmetropole, eine reiche Stadt. Es gab keine weltlichen oder kirchlichen Fürsten, sondern man unterstand nicht so stark der Kirche oder dem Kaiser. Es war einfach viel mehr Freiheit in so einer freien Reichsstadt, als man das in anderen Orten vorfand. Politisch unabhängig, aber dennoch ein historischer Bischofssitz. Also katholische Kirche war schon deutlich erkennbar dort. In Straßburg waren viele Kleriker, also viele Leute, die entweder dem Mönchtum oder dem Nonnentum zugewandt waren. Und wenn man jetzt mal Wittenberg und Straßburg miteinander vergleicht, haben wir in Straßburg ungefähr 20.000 Einwohner zu der Zeit, in Wittenberg 3.000. Also das sind ganz andere Größenverhältnisse. Umso spannender, dass sich in Wittenberg so viel getan hat, ne? Also, dass da so viel passiert ist, obwohl es so ein kleiner Ort ist und ist ja auch heute, auch ist ja auch nicht so viel größer. Also, ich meine, ist schon deutlich größer, aber ist nicht jetzt so das Zentrum der Welt. Also, wenn man da hinfährt, dann fährt man auch eine Weile. Nicht nur Autobahn. Also, Straßburg damals bekannt für die Toleranz auch in religiösen Dingen. Eine Stadt, in dem der Druck ganz groß war. Also man konnte schon ab 1466 die ersten Druckerzeugnisse bekommen in Straßburg. Zum Beispiel die erste Mentelin-Bibel. Also vorlutherische Bibeln wurden auch in Straßburg gedruckt. Und gerade so in den 1520ern war die Druckkunst da das Ding. Hat einfach jeder gemacht. Jeder hatte, also natürlich nicht jeder, aber viele haben sich der Druckerei gewidmet und Flugblätter und Bücher waren leicht zu bekommen, was in vielen anderen Städten überhaupt nicht der Fall war. 1524 war so das Hochjahr der Flugschriften, also so das Internet des 16. Jahrhunderts waren die Flugschriften, also meist kurze Texte, die dann so verteilt wurden, sind Verteilschriften, ja, Traktate könnte man fast sagen. Genau, das ging nur ungefähr bis zu den 1530ern. Dann wurde das auch, war das schon nicht mehr so. Aber 1524 war sozusagen die Hochzeit der Flugschriften. Ihre Eltern sind Patrizier gewesen, also wohlhabende Leute, reiche Bürger, gehobene Bürger, die sehr bildungsaffin waren, also die auch für ihre Tochter Bildung sich gewünscht haben. Auch was Besonderes, ne? Also da waren die Eltern schon Wegbereiter für das, was sie später gemacht hat. Es war eine Schreinerfamilie, die auch schon stark kirchlich engagiert war. Man sagt über sie, dass sie auch schon ganz früh an Glaubensdingen interessiert war und mit zehn regelmäßig in den Predigtgottesdienst ging. Also ich finde, das ist schon, das ist schon was Besonderes, ne? Also meine Tochter ist jetzt 2,5, ich kann mir 10 noch nicht so vorstellen, aber trotzdem im Alter von 10 sich in so eine Predigt zu setzen und so, das ist schon, glaube ich, ist schon was Besonderes. Aber sie hat auch schon als junge Frau den Ruf, jemand sehr Frommes und sehr Demütiges zu sein, den man um Rat bitten kann. Also so, dass sich auch gerade andere Frauen an sie wenden und ihre Fragen loswerden. Ungefähr zwischen 1521 oder 22 hat sie dann den Weg weg vom Katholischen hin zum Evangelischen oder Protestantischen gefunden, weil sie protestantischen Predigten zugehört hat. Also die Predigt, diese Predigtgottesdienste, die damals im Straßburger Münster stattgefunden haben, die waren sozusagen ihr Weg auch zu ihrer Bekehrung zum Protestantismus. Was auch noch interessant ist, dass sie ein Handwerk erlernt. Also sie kommt aus einer Handwerksfamilie, aber als Mädchen dann auch ein Handwerk zu erlernen, ist auch nicht unbedingt immer üblich. Sie hat wohl Bildwirkerei und Weberei gelernt. Also dieses Erstellen von diesen Wandteppichen. Genau, und das haben viele andere Frauen der Reformation nicht unbedingt als ihren Background. Hier sieht man dann doch nochmal einen anderen Lebensentwurf, dass sie ursprünglich wahrscheinlich nicht so überlegt hatte, zu heiraten und Kinder zu kriegen, sondern sich eher wahrscheinlich überlegt hatte, ich schlage mich als Frau und mit meiner Handwerkerei selber durch das Leben. Sie lernt in der Gemeinde ihren zukünftigen Mann kennen. Denn der Matthias Zell oder Matthäus Zell, da ist man sich auch nicht so ganz einig, ist einer der Prediger eben in dieser St. Laurentius-Kapelle, also dem Münster in Straßburg. Und er muss ein sehr, sehr packender Redner gewesen sein, weil es heißt, dass ihm bis zu 3000 Leute, also so viele wie in Wittenberg wohnen, haben ihm wohl bei seinen Predigten zugehört. Also das würde sich heute so manch einer wünschen, dass einem so viele Leute bei denen, dass so viele Leute überhaupt mal in eine Kirche passen. Ne? Also das würde sich so manch einer sicher wünschen, dass wir Veranstaltungen haben könnten, wo 3000 Leute einer Predigt gebannt folgen. Er hat keinen Doktortitel und darf deshalb nicht von der Kanzel predigen. Was aber für die Straßburger kein Problem ist, also nicht auf die gemauerte Kanzel, die da oben im Münster ist. Die Schreiner aus Straßburg bauen einfach eine schiebbare Kanzel aus Holz und die wird dann davor geschoben. Und dann kann, da spricht ja nichts gegen, also darf er dann von da predigen. Und er hält häufig Predigtgottesdienste, also eben diese Gottesdienste, zu denen Katharina auch geht. Dass diese beiden heiraten, ist ein absoluter Skandal. Das ist ein absoluter Tabubruch, weil eine gut situierte bürgerliche Frau einen Pfarrer heiratet, der ja eigentlich zur Libertär immer noch leben sollte. Also das war ja nicht so, dass man dieses Ideal schwuppsdups ausgegeben hatte, sondern das ging gar nicht. Straßburg stand absolut Kopf. Es gab richtig Ärger. Und als Katharina dann noch eine schriftliche Rechtfertigung ihrer Ehe schrieb, ihr Werk, zu dem ich gleich komme, hat das Ganze nicht besser gemacht. Also dass eine Frau sich jetzt noch erdreistet, dazu auch noch was zu schreiben und die anderen belehren zu wollen. Ganz unangenehm für die damalige Zeit. Sie hat zwei Kinder, leider sterben die beide früh, so im Säuglingsalter. Und das begleitet sie ihr Leben lang, was, glaube ich, viele von uns nachvollziehen können. Also sie hat so einen lebenslange Kummer und Trauer und kann auch ganz nah an den Leuten sein, die Leid erfahren, weil sie einfach selber durch dieses Tal gegangen ist. Dadurch, dass sie keine Kinder hat, hat sie natürlich auch Raum für andere Sachen, die sie machen kann. Kann also eine andere Art von Pfarrfrau leben, als das mit zwei oder wie ich später mit Agula von Grumbach zeigen werde, mit 5 Kindern bzw. 4 Kindern der Fall ist. Dadurch ist ihr Dienst auch ein anderer. Also ab 1524 ist sie halt die Pfarrfrau und sie lebt das auf den ganz unterschiedlichen Ebenen. Sie lebt das, dass sie so diakonisch und seelsorgerlich arbeitet. Sie besucht Menschen im Gefängnis. Sie kümmert sich um die Opfer von Lepra und Syphilis und all solchen Sachen mit Pest, mit denen wir heute lieber auch gar nichts mehr zu tun haben. Und sie begleitet Menschen in dem Prozess des Sterbens. Also sie ist eine Sterbebegleiterin für unterschiedliche Menschen. Ihr Haus ist ein offenes Haus, ein Ort, wo Flüchtlinge willkommen sind. Flüchtlinge aufgrund von Krieg und Flüchtlinge aufgrund von Glaubensfragen, die einfach sich in ihrem Kontext nicht mehr aufhalten können, werden bei ihr willkommen geheißen. Kriegsflüchtige, damals gab es den Bauernkrieg, kamen viele zu ihr. Sie hilft Hilfsbedürftigen und Kranken und sie organisiert total viel. Dadurch, dass sie so gut vernetzt war in ihrer Heimatstadt, konnte sie ganz viele Spenden akquirieren. Sie hatte ja einen guten Stand bürgerlich. Also trotz der Heirat war sie ja immer noch jemand, der angesehen war, sodass sie ganz viele Sachen organisieren konnte und ihre Beziehungen hat spielen lassen können, sodass sie auch viele Spenden akquirieren konnte. Und bis zum gewissen Grad wird ihr Küchentisch, ebenso wie es der Küchentisch von Luther war, auch zu einem Zentrum der Reformation. Zum Beispiel wurde da das Religionsgespräch, was bei uns hier oben im Schloss stattgefunden hat, wenn es denn da stattgefunden hat, was man sich ja auch drum streitet, wurde da schon mal vorbereitet, weil Philipp von Hessen hatte ja deutsche Reformatoren und Schweizer Reformatoren eingeladen und wollte versuchen, die unterschiedlichen Sichten zusammenzubringen. Und die zwei Schweizer waren auf dem Weg nach Norden in Straßburg für 2 Wochen bei den Zells eingekehrt, sodass sie 2 Wochen lang die Vorgespräche zu dem Gespräch, was dann hier stattfinden konnte, begleitet hat und Fragen gestellt hat. Und sie war da einfach Teil der ganzen Sache. Letztlich sind die sicher nicht in allem einig geworden. Ne? Also es gab ja einen Grund, warum es reformierte Kirche und lutherische Kirche gab. Die haben sich am Ende darüber geschritten, ob diese Realpräsenz Christi ist im Abendmahl Christus real da oder nur symbolisch. Sie haben sich in weiteren Artikeln, in 13 oder 14 Stück konnten sie sich einigen, da waren sie total deckungsgleich, aber an der Stelle hatten Zwingli und Luther unterschiedliche Ansichten. Und an der Stelle, das hat dann auch noch mal ein paar Jahre gedauert. Ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, das eine war 1973, dass sich die beiden Kirchen verbunden haben. Und dann gab es ja noch den nächsten Schritt, das Aufeinanderzugehen mit der Täuferbewegung. Ne? Das war ja noch die nächste Strömung, die auch in der Reformation losgebrochen ist. Das hat noch bis 2010, also bis da sich alle wirklich einigen konnten. Also es hat mich überrascht, dass das so kurz erst her ist. Ich hätte gedacht, da hätte man sich vorher schon irgendwie geeinigt. Auf jeden Fall kennt sich Katharina natürlich total gut mit diesen Themen aus, wenn sie immer mit diesen Männern am Tisch sitzt, die da die ganzen Sachen diskutieren. Und dadurch, dass sie auch so gut gebildet ist, kann sie mitdiskutieren. Sie kennt sich auch in ihrer Bibel aus. Ist also so bibelfest, dass sie mit den Männern ganz normal da sitzen kann und diskutieren kann. Sie geht auch in die Lager während des Bauernkrieges. Mit ihrem Mann und Capitone Buza, andere Reformatoren, geht sie hin und versucht für einen gewaltfreien Umgang, schon für eine Rebellion, aber nicht mit Schwertern und Stöcken, sondern durch Worte und miteinander reden. Dafür versucht sie zu werben. Leider gelingt ihr das nicht so gut. Als dann die großen Niederlagen kommen und viele Menschen verletzt sind und viele Menschen auch fliehen müssen, organisiert sie wieder in Straßburg, dass viele Menschen dort unterkommen können. Sie organisiert, dass ein früheres Franziskanerkloster umgebaut wird zu einer Art oder umgenutzt wird zu einer Art Flüchtlingsheim. Also sie organisiert die erste Krisenintervention, Flüchtlingshilfe, so viele Jahre vor dem jetzigen Flüchtlingsstrom. Sie findet auch immer wieder Leute, die das finanzieren, was ich auch echt spannend finde. Und sie bekommt dann auch ein Amt zugesprochen. Also sie wird neben 3 anderen Männern zur Diakonia Exilii berufen, also zur Diakonin der Flüchtlinge. Was auch neu ist, das gab es vorher nicht. Ich weiß gar nicht, ob es das Amt vorher gab, aber dass es eine Frau ist, das gab es auf jeden Fall vorher nicht. Sie reist auch mit ihrem Mann, also ist mit ihm gemeinsam auch in der Welt unterwegs, reist mal nach Wittenberg, weil es ist ja dann doch das Zentrum der Reformation. Dort trifft sie Melanchthon und andere der großen Reformatoren. Ich habe es eben schon angedeutet, ihr Werk ist ein Brief, ein Entschuldigungsbrief. Wobei man sagen muss, dass dieser Brief alles andere als eine Entschuldigung ist, was wir heute unter Entschuldigung verstehen würden, indem man sagt, oh, es tut mir total leid, dass ich nicht zur Schule kommen konnte, weil ich konnte nicht. Ne? Entschuldigungsbrief war, das war ein Brandbrief, eine Streitschrift. Ein Brief, mit dem sie die Priesterehe verteidigt. Ein Brief, mit dem sie die Doppelmoral der Priester ankreidet und sagt, Leute, das geht so nicht. Ihr handelt nicht nach dem, was in der Bibel steht. Wenn das euer Maßstab ist, dann müsst ihr auch so handeln. Undenkbar für eine Frau dieser Zeit. Also die bricht, also über alle Hürden geht sie darüber. Eine Sache, die sie zum Beispiel schreibt, ist, es gab wohl damals einen bekannten Priester, der 7 Frauen gleichzeitig geschwängert hat. Was ja im Zölibat eigentlich nicht der Fall sein sollte, so theoretisch. Das Ganze, alles, was sie schreibt, schreibt sie ohne das Wissen ihres Mannes. So zumindest offiziell. Wie es da hinter den Türen war, weiß man nicht. Aber sie wollte ihn dadurch natürlich auch beschützen. Ne? Weil er würde ja, nicht die Frau wird zur Verantwortung gezogen, sondern der dazugehörige Ehemann. Und so soll er sie natürlich auch zähmen und bändigen. Aber er ist auch eben ein Mann, der ihr auf Augenhöhe begegnet und er stärkt ihr den Rücken kontinuierlich in dem, was sie tut. Interessanterweise heiraten in Straßburg zur ähnlichen Zeit noch 6, 7 andere Priester und keiner von denen wird exkommuniziert, weil man sich es in der Dame da einfach auch nicht leisten konnte. Also die bleiben irgendwie katholisch und evangelisch gleichzeitig. Wie das genau gewesen ist, weiß ich auch nicht so genau. Aber sie bleiben im Amt. Aber Katharina soll sich ein bisschen zurückhalten mit ihren Schriften. Da soll sie sich doch ein bisschen bremsen. Man muss auch sagen, ne, der Stadtfrieden war gefährdet. Ne? Es war jetzt nicht so, dass das mal ein Brief war, sondern da war wirklich Trubel. Dann wurde ihr Brief konfisziert, durfte nicht mehr verkauft werden, also nachdem er dann mal in Druck war. Also die hat schon richtig harsche Worte gefunden und den Nerv der Zeit getroffen. Weil wenn du was sagst, auch wenn du es laut sagst und es stimmt nicht, verhallt es irgendwann. Aber wenn du da den Nerv triffst, wenn du da was triffst, was wirklich auch nicht richtig ist, ne, dann schreit man schnell zurück. Selbst nach 1530, nachdem diese Flugblätter nicht mehr so publik waren, schreibt sie noch weiter. Sie macht dann aber nicht mehr Flugschriften, sondern sie schreibt ein Liederbuch. Also hier sind wir wieder bei Elisabeth zurück. Wobei sie schreibt nicht ein Liederbuch, sondern sie überarbeitet eins, ein Liederbuch der böhmischen Brüder, überarbeitet sie. Alles, was sie biblisch falsch fand, musste gehen und wurde durch neues Liedgut ersetzt. Sie schreibt sowohl polemisch, also dieses stark Angreifende in ihrem Entschuldigungsbrief, sie schreibt katechetisch, unterweisend in diesem Liederbuch, aber sie schreibt auch seelsorgerlich. Sie schreibt an die Frauen in Kenzingen. Die Frauen, warum schreibt sie da an gleich ganz viele Frauen? Ich versuche die Geschichte mal möglichst kurz zu fassen. Es gab Krieg. Die Männer waren weg, Frauen waren alleine, die Männer durften nicht mehr zurück, weil sie Protestanten waren und nicht mehr nach Kenzingen zurück durften. Das war wieder katholisch. Und so sind die Männer nach Straßburg geflohen. Katharina beherbergt 100 Männer irgendwie. Oder verpflegt sie zumindest. Also wenn nicht alle direkt bei ihr gewohnt haben, dann sorgt sie dafür, dass 100 Männer versorgt werden. Also das ist alleine, ist ja nicht so, dass es da eine Mikrowelle gibt. Ne, also das ist, also was das für ein logistischer Aufwand gewesen sein muss, das kann ich nur, ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, weil es muss unglaublich viel Arbeit gewesen sein. Die verpflegt sie für 3 Wochen, also nicht mal eben 2 Tage oder so, 3 Wochen. Und während dieser 3 Wochen, wo sie sich um diese vielen Männer kümmert, macht sie sich auch noch Gedanken um die Frauen, die in Kenzingen zurückgeblieben sind, wie es denen wohl geht, und schreibt ihnen einen Brief, in dem sie ihnen Mut macht, ihnen sagt, halte durch, ohne Anfechtung keinen Glauben. Also auch klare Worte, die sie da findet. der Brief wird dann in unterschiedlichen Städten publiziert und wird dann auch relativ gut verbreitet. Sie hat 6 Bücher geschrieben, dann noch einige Flugschriften obendrauf. Noch erwähnen möchte ich gerne ihre Psalmenauslegung, weil es auch wieder, also es zeigt, dass das, was sie tat, auch Teil ihres Lebens und auch ihrer emotionalen Verarbeitung ist. Sie hat eine Psalmenauslegung sowohl zu Psalm 51 als auch zu 130, zu 2 Klagepsalmen geschrieben, weil sie Klage als für sie auch wichtiges Ausdruckselement brauchte, weil sie sowohl mit dem Tod ihrer Kinder, dem frühen Tod ihrer Kinder, umzugehen brauchte, sodass sie Klage wirklich, also sie brauchte diese Psalmen und konnte sich so sehr in diese Klageworte hineinversetzen. Sie hat auch noch das Vaterunser ausgearbeitet. Aber dieses Buch erscheint, also diese Psalmen, die sie da auslegt, das erscheint auch 10 Jahre nach dem Tod ihres Mannes. Das heißt, sie hat den Tod ihrer Kinder verarbeitet und den Tod ihres Mannes und schreibt das auf, um einem Leprakranken Mut zu machen. Also nicht nur, weil sie es verarbeiten wollte, aber es hat sie natürlich durch verschriftlichen Verarbeiten, wir ja, aber um einem Mann, der mit seiner Lepraerkrankung im Unreinen war, Mut zu machen, und so schreibt sie diese Klage, Psalmauslegung, um zu sagen, hier gibt dir die Bibel Worte, die dich trösten können. Weil viele der Psalmen kommen ja von der Klage zu dem Aber, ne, zu diesem ganz wichtigen kleinen Wort, mir geht's gerade schlecht, aber ich weiß, Gott, du bist so viel größer und dir kann ich das vertrauen. Und das sagt sie auch immer wieder, dass wir die Bibel, also dass die Menschen die Bibel nutzen sollen, um zu trösten. Die Worte der Bibel so gut kennen sollen, dass sie Trost spenden können. Mit den anderen Reformatoren, ich habe es ja eben schon gesagt, sitzt sie an einem Tisch. Durch ihre Ehe hat sie eigentlich so eine Distance-Learning-Geschichte, ne? Weil sie schreibt ja immer wieder den Reformatoren zu Themen, nicht nur als Ratsuchende, sondern auch als Ratgebende. Luther schreibt sie zum Beispiel, mehr Liebe, wenn es ums Abendmahl geht, mehr Liebe. Ne, Luther ja eher da nicht so viel Liebe drin. Also sie ist nicht nur jemand, der bittet, sondern auch jemand, der stark gibt. So lernt sie, indem sie mit den Reformatoren zusammenlebt. Und sie ist ein ganz starker Verfechter der religiösen Toleranz. Ich glaube, man könnte sie überkonfessionell bezeichnen, weil sie hat erst den Menschen angeguckt und dann später ging es darum, ob der jetzt nur reformatorisch denkt oder lutheranisch denkt. Sondern es ging ihr immer um die Person. Und es ging ihr darum, die Liebe Jesu weiterzugeben. Das war ihr großes Anliegen. Und sie ist jemand, der für religiöse Toleranz steht, in einer Zeit, in der wir Glaubenskämpfe haben, in einer Zeit, in der religiöse Intoleranz an der Tagesordnung war. Man war Verfechter seiner religiösen Vorstellung. Luther erwähnt sie immer mal wieder und auch das Thema Gnade Gottes, der gnädige Gott, das ja das große Thema von Luther war, war auch ihr Lebensthema. So war sie eine Pfarrfrau, die Ratgeberin war, nicht nur Ratnehmerin. Aber sie war nicht nur Pfarrfrau, sie war auch Kirchenmutter. Dadurch, dass sie die Kapazitäten hatte, die Zeit hatte, sich um Menschen zu kümmern, war sie Mutter für ganz viele. Sie nennt sich Kirchenmutter und man nennt sie Kirchenmutter. Und sie war eine Laientheologin, weil sie hat ja keine theologische Ausbildung. Aber sie gibt viel von ihrer Erkenntnis aus der Bibel weiter. Sie war eine sehr gastfreie Frau, die sehr bibelzentriert gelebt hat, sehr mutig und wie eben schon von mir vorgeschlagen, ich würde sie als überkonfessionell, nicht ökumenisch, aber überkonfessionell bezeichnen. Genau. Da muss ich nochmal, die wurde ein bisschen älter. Kann ich dir näher sagen, wenn ich jetzt hier zurückklicke, dann...
Ja.
Genau. Also die wurde ein bisschen älter. Noch andere Fragen?